Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Svenja und nebenan sitzt quasi wie immer eigentlich der liebe Benni.
Hallo.
Und bevor wir jetzt in unser eigentliches Thema starten, muss ich dir ehrlich sagen, Benni, ich habe bis unsere Gäste, die ihr gleich noch kennenlernt, bis die kamen, habe ich noch gar nicht an den Podcast gedacht. Ich habe irgendwie gedanklich viel eher an 2024 gedacht und wie da meine Reisepläne denn eigentlich überhaupt sind.
Ist ja auch das erste Jahr, wo man wirklich seit langem mal wieder verreisen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, was möglich ist.
Genau, und da ist mir nämlich auch so bewusst geworden, wie sehr ich das Reisen eigentlich gerade in der Pandemie total vermisst habe.
Absolut.
Gerade so diese etwas weiter entfernten Orte, was man noch erleben möchte, spiegelt sich tatsächlich auch so ein bisschen in meinem Umfeld wieder. Da kriege ich oft die Rückmeldung, dass sie jetzt total motiviert sind, wieder mehr zu reisen. Findest du das auch? Spiegelt sich das bei dir auch ungefähr so wieder?
Ja, absolut. Und vor allem auch in den letzten ein, zwei Jahren haben ja auch die Fernreisen wieder zugenommen. Und man hat auch wieder Lust, außerhalb von Europa zu reisen, neue Kontinente zu entdecken und halt auch einfach mal wieder andere Kulturen zu erleben.
Absolut. Und wo ich dann so ein bisschen über meine Ziele nachgedacht habe, muss ich ehrlich gestehen, stand ich so ein bisschen vor einer Herausforderung. Beziehungsweise ich stehe immer noch vor einer Herausforderung.
Echt?
Ja, und zwar, ich finde persönlich zumindest, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und ich stehe so ein bisschen vor dem Zwiespalt, dass ich natürlich abgesehen jetzt, wenn man sagt, ich möchte nach Holland reisen oder so, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich zum Beispiel, ich würde auch gerne mal nach Afrika oder nochmal Australien besuchen.
Mhm.
Und da finde ich, schwingt das Thema Nachhaltigkeit bei mir doch so ein bisschen mit. Und ich überlege schon, wie ich das irgendwie machen kann, dass ich reise und neue Orte entdecke, aber trotzdem auch ein bisschen auf diesen Punkt eingehe. Aber wie ist das denn für dich? Weil ich finde, das ist total individuell. Was wäre für dich so nachhaltiges Reisen?
Ja, es ist für mich tatsächlich auch ein großes Thema, weil Nachhaltigkeit hat ja auch verschiedene Aspekte. Also zum einen ist es natürlich der Umweltaspekt. Sprich, wie können wir reisen, ohne CO2-Emissionen stark zu erhöhen? Aber auf der anderen Seite gehören ja auch noch mehrere Themen dazu, wie zum Beispiel auch die Kulturen der Gemeinschaft, die du besuchst, nicht zu stören oder auch nicht zu beeinflussen. Aber vielleicht auch während der Reise was Sinnvolles für die dort ansässige Gesellschaft und Gemeinschaft zu tun, im Sinne von sinnvolle Arbeitsplätze zu schaffen oder auch das ganze Umfeld einfach positiv zu beeinflussen. Ich finde, das sind Themen, die gehen immer so ein bisschen runter. Aber generell muss man sagen, ist natürlich dieses Thema, wie komme ich dahin? Der erste große Punkt, den man bei seiner Reiseplanung, gerade auch wenn es um Nachhaltigkeit geht, berücksichtigen sollte.
Und ich glaube, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Wege, wie man das macht. Das habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt. Ich glaube, ein Weg, der aber relativ stark auch diskutiert ist, ist einfach das Flugzeug, beziehungsweise das in den Urlaub fliegen.
Ich glaube auch, das Flugzeug ist Stand heute, ich sage jetzt mal bewusst Stand heute, glaube ich immer noch größte CO2-Fußabdruck, den man auf der Reise hat.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und genau über dieses Thema möchten wir heute mit euch sprechen. Und klar, wer passt da besser als Gast, als wenn wir einfach direkt Personen aus der Luftfahrtbranche einladen? Und unsere heutigen Gäste sind nämlich Ronny Buchholz und Michael Nau von der Lufthansa Group. Und ich sag mal, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Ronny Buchholz, freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Gerne.
Wir sprechen gerne über das Thema nachhaltiges Reisen, weil wir natürlich auch schon intrinsisch motiviert sind, das Thema zu beleuchten und zu verbessern. Mhm. Aber mehr dazu dann mit Sicherheit während des Gesprächs. Ich übergebe mal an den Michael.
Ja, auch von meiner Seite. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Michael Nau. Bin bei der Lufthansa für das Thema nachhaltigeres Reisen zuständig und freue mich, mit euch hier darüber zu diskutieren.
Ja, wir freuen uns auch schon.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannendes Thema.
Ja.
Und gerade auch als größte deutsche oder fast schon europäische Airline, kann man ja sagen, habt ihr da wahrscheinlich auch eine relativ große Verantwortung, beziehungsweise seid auch sehr stark dabei, dieses Thema auch voranzutreiben.
So ist es. Benni, du hattest ja auch schon erwähnt, bei dem Thema Reisen ist halt das Thema Flugzeug ja im Fokus. Ja, jetzt auch durch die ganzen Regierungen, die deutsche Bundesregierung in EU, das EU-Parlament, aber auch die Gesellschaft, ne, Fridays for Future und so weiter. Mhm. Die Airline-Branche ist hier unter Druck. Ja, obwohl insgesamt wir die Airline-Branche nur für 3% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich sind, ist aber die Wahrnehmung viel höher in der Gesellschaft. Ja. Wir haben da einen massiven Druck und da handeln wir. Wir haben auch viele innovative Lösungen und über die würden wir gerne mit euch heute sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Ja, hört sich gut an. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass gerade das Reisen und nachhaltiges Reisen total individuell auch interpretiert wird. Und ihr habt ja jetzt gerade bereits gesagt, dass ihr da auch Möglichkeiten bzw. Ansätze habt, wie man dieses ganze Thema Fliegen vielleicht zumindest umweltfreundlich hergestalten kann. Welche Ansätze habt ihr denn da so?
Wir haben vor allem zwei Ansätze. Ich fange mal so an. Die Schwierigkeit bei der Airline ist, wir können nicht wie bei der Automobilindustrie Flugzeuge mit Elektromotoren fliegen lassen. Das ist einfach technisch nicht möglich. Das ist auch in 10 und in 15 Jahren nicht möglich. Warum? Weil Flugzeuge einfach zu schwer sind. Die Batterie, die wäre so riesig und so schwer, das würde einen Gegenläufer praktisch bewirken. Das heißt, wir haben vor allem zwei Maßnahmen, die den CO2-Abdruck reduzieren. Das ist die Investition in neue, effizientere Flugzeuge. Bei der Langstrecke vor allem das Thema mit zwei Triebwerken, also A350 oder eine 787, das ist der Dreamliner. Mhm. Die verbrauchen im Schnitt zwischen 25% und 30% weniger CO2 pro Kilometer als herkömmlich wie eine A380 oder eine 747. Mhm. Und als zweite große Maßnahme haben wir den Einsatz von biogenem Sprit. Mhm. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Ja, SAF ist die Abkürzung, ja. Das ist Sustainable Aviation Fuel. Und hier ist die Lufthansa-Gruppe sehr aktiv. Wir haben ja vor einigen Jahren, vor 3 Jahren nämlich, schon massiv investiert für eine 250 Milliarden US-Dollar.
Oh, wow.
Und wie ihr wisst, gerade vor 3 Jahren war die Lufthansa in einer sehr schwierigen Lage während der Pandemie. Mhm. Aber da haben wir uns trotzdem entschieden, so viel zu investieren, weil wir an das Thema glauben.
Aber wie sieht es denn aus? Also das ist tatsächlich eine Frage, die mir gerade kommt. Bei einer 747 oder bei einem A380 kannst du ja deutlich mehr Passagiere befördern. Ist es denn trotzdem immer noch so, dass man beispielsweise mit moderneren Flugzeugen und einem geringeren CO2-Ausstoß bei weniger Passagieren trotzdem noch effizienter ist? Oder sagt man, dass die Masse an Menschen, die man befördern kann, bei größeren Flugzeugen am Ende vielleicht doch nachhaltiger ist?
Also es ist so, die Kenngröße oder Messzahl ist immer, dass man misst, wie viel Kerosin oder wie viel CO2 wird verbraucht, um einen Passagier 100 Kilometer zu transportieren.
Okay.
Und da ist wirklich so, dass eine A350 im Verhältnis viel günstiger ist als eine A380.
Spannend.
Und es wird immer auch so gemessen, als wäre die komplett voll.
Mhm.
Hat natürlich das zur Folge, dass wenn man zum Beispiel eine A380 komplett mit einer Economy Class ausstattet, können ja dann 810 Passagiere.
Ja.
Dann wird es günstiger. Wir, die Lufthansa, wir sind aber ein Premium Carrier. Wir bieten in den meisten Langstreckenflügen 4 Klassenprodukte an, nämlich eine First, eine Business, eine Premium Eco und eine Economy. Dadurch ist insgesamt der durchschnittliche Wert natürlich nicht so ideal, wie wenn wir jetzt komplett den Flieger mit einer Economy Class ausstatten.
Verstanden.
Ja, aber wir versuchen das natürlich zu optimieren. Es gibt da verschiedene Optimierungsmöglichkeiten. Natürlich ist es immer gut, eine hohe Auslastung. Denn wenn der Flieger zu 100% ausgelastet ist, dann hat man im Schnitt einen besseren Durchschnittswert an CO2.
Klar.
Ja. Und daran arbeiten wir auch.
Dazu müssen wir vielleicht noch sagen, also ich glaube auch den Gästen wäre es nicht so recht, wenn wir nur Economy anbieten würden und 810 Leute in einem Flieger transportieren. Mal ganz davon abgesehen, dass wir wahrscheinlich auch die Routen gar nicht haben, wo ständig 810 Passagiere von A nach B wollen.
Glaube ich auch tatsächlich.
Das ist auch so ein Thema. Also da muss man dann schon realistisch sein und das sind wir.
Was wir auch noch machen, weil der größte Druck ist natürlich auch durch die Bundesregierung, Kurzstreckenflüge aus dem System zu nehmen. Weil ich habe das schon gehört, also München, Nürnberg wird ja nicht mehr geflogen oder auch andere. Frankfurt, Düsseldorf,
stimmt,
ist natürlich der Druck sehr hoch. Warum? Da gibt es natürlich alternative Verkehrsträger, Thema Bahn. Das wissen wir auch und es gibt auch bei uns Überlegungen, dass wir sagen, innerdeutsch, dass wir da nur noch Flüge anbieten, wo wir zu 100% SAF betanken, ja, oder 50%. Wir haben jetzt ein Pilotprojekt und zwar haben wir angefangen in der Schweiz mit der Swiss. Da gibt es die Strecke Zürich-Genf und da wird zu 50% auf den Flügen schon SAF betankt.
Wow.
Und das Testen, es wird gut angenommen und wir überlegen das auch in Deutschland. Da gibt es natürlich viel mehr innerdeutsche Flüge als in der Schweiz. Deutschland ist größer, hat viel mehr Flüge. Diese Überlegung haben wir auch. Ja. Aber insgesamt hat der Passagier heute schon die Möglichkeit, den Flug von A nach B klimaneutraler zu gestalten, indem er sagt, ich kaufe Sustainable Aviation Fuel freiwillig dazu. Wir zwingen noch keinen. Das wird sich bald ändern. Ab dem Jahr 2025 gibt es in der EU Regularien. Da gibt es ein Programm, das nennt sich Fit for 55. Dann wird es Pflicht, 2% SAF auf jeden Flug zu betanken. Und das wird dann pro Jahr gesteigert. Warum fängt man mit so wenig an? Das liegt einfach darin, dass es momentan Saft noch nicht in der ganz großen Menge gibt. Mhm. Ja, es wird jetzt mehr und mehr produziert. Mhm. Ja. Die großen Ölgesellschaften haben das als Markt entdeckt und stellen jetzt viele Industrien um, um mehr Saft zu produzieren. Und das ist der richtige Weg. Und die Lufthansa-Gruppe ist da Innovator. Wir investieren da auch sehr viel Geld und wir wollen das möglichst schnell den Prozentanteil an Saft erhöhen.
Spannend. Und lässt sich Saft dann quasi unkompliziert mit normalem Kerosin kombinieren?
Ja, gute Frage, Benny. Die Frage kriegen wir oft gestellt. Ist es denn auch sicher? Es ist so. Man kann technisch gesehen schon jetzt 100% alle unserer Flüge mit Saft betanken. Ist aber von dem Luftfahrtbundesamt noch nicht erlaubt. Hier ist die maximale Grenze zurzeit bei 50%. Aber man muss ehrlich sein, da sind wir noch weit davon entfernt. Ja, momentan in diesem Jahr werden wir bei ca. 1,5% im Schnitt an Saft-Betankung landen. Mhm. Das klingt nicht sehr hoch, aber wir steigern das jedes Jahr. Aber rein technisch absolut kein Problem. Also, liebe Zuhörer, ihr könnt euch sicher sein, ist ganz, ganz sicher.
Super. Und wie wird Saft produziert oder hergestellt?
Genau, das wollte ich auch fragen, weil ich glaube nämlich, dass der, das ist mir jetzt auch aufgefallen, wir reden die ganze Zeit über Saft, aber wir wissen gar nicht, was es ist, beziehungsweise warum ist es denn CO2 reduzierend, beziehungsweise neutral? Vielleicht kannst du das mal erklären.
Ja, ja, guter Punkt, Ronny, genau. Es gibt also verschiedene biogene Treibstoffe. Wir bei der Lufthansa haben uns jetzt auf den Treibstoff konzentriert, der aus altem Speiseöl produziert wird. Das heißt, unser Supplier, also unsere Zulieferer, der sammelt altes Speiseöl bei Restaurants und bei Großkantinen ein und es wird dann hydriert, also aufbereitet und damit kann man eben Flugzeuge betanken und von A nach B fliegen. Die Herstellung und natürlich auch der Transport zu unseren Hubs, also vornehmlich in Frankfurt, da wird natürlich auch CO2 verbraucht. Ja, und der Hersteller oder der Regulator verlangt, dass die ganze Supply Chain betrachtet wird bei dem CO2-Verbrauch. Wir beziehen Saft vor allem aus Rotterdam und Gent. Und wie kommt es an unseren Hub nach Frankfurt? Mit dem Zug oder mit dem Schiff? Und dieser Transportweg wird auch betrachtet. Deshalb können wir nicht sagen 100% CO2 mindernd, aber um die 83%, Tendenz sogar steigend. Wow. Das heißt, Saft, das wir vertanken, reduziert den CO2-Abdruck bei 83% bei der Flugreise. Mhm. Und denke, das ist doch schon super.
Das ist super viel, das ist toll. Also wenn man da mal überlegt, dass es doch schon auch so Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, ganz, ganz vielen ist noch gar nicht bewusst, dass es diese Möglichkeiten
gibt.
Das
glaube ich auch.
Also ich habe gerade auch mal in meinem Bekanntenkreis so zum Thema Podcast-Folge so ein bisschen gefragt, wisst ihr denn, was da eigentlich generell angeboten wird? Eine Person, die wusste oder die kannte Saft, alle anderen wussten überhaupt gar nicht, dass das so wirklich tatsächlich auch existiert und wie weit man da in dieser Branche auch schon ist, was Nachhaltigkeit angeht.
Ja, ja. Das stimmt, man muss viel drüber reden, ja. Und es gibt auch andere Arten. Man kann zum Beispiel Saft aus Müll herstellen oder aus Algen. Da sind wir auch dran an Projekten. Wir haben uns aber momentan konzentriert eben auf altem Speiseöl und im Grunde genommen brauchen wir noch mehr. Ja, also das, was auf dem Markt verfügbar ist, kaufen wir ein.
Ja, und du hattest ja jetzt gerade schon mal gesagt, dass es viel auch so ein bisschen daran liegt, dass noch gar nicht so viel vorhanden ist, als dass man das wirklich auch in voller Gänze nutzen könnte. Ist das tatsächlich der einzige Punkt, weshalb das momentan jetzt noch nicht auf allen Flügen genutzt wird oder gibt es da noch andere Gründe?
Ja, ein Problem oder was es etwas schwieriger macht, ist dadurch, dass Saft begrenzt verfügbar ist, ist natürlich der Preis relativ hoch. Ja, das muss man auch ehrlich sagen. Es gibt's nicht für umme. Wie auch, wenn man in Rewe geht, Bio-Eier kosten halt mehr als Standard-Eier. Das ist so, das muss sich der Passagier auch bewusst sein. Das kostet was. Nachhaltigkeit gibt es eben nicht gratis. Saft ist circa 3 bis 5 Mal so teuer wie normales Kerosin. Und um euch mal so eine Idee zu geben, wenn ihr von Frankfurt nach Mallorca zurückfliegt und wollt sagen, auf meinem Flug möchte ich 20% Saft einkaufen, dann sind es etwa Mehrkosten um 24 Euro. Ich denke, das ist okay, aber es ist freiwillig. Jeder kann entscheiden, wie hoch möchte ich meinen Beitrag leisten. Mhm. Es wird keiner gezwungen. Mhm. Ja, aber wir haben zumindest ein Produkt. Es ist da. Wir bieten es an.
Und die Möglichkeit bestände. Wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, ich möchte das gerne machen und ich fliege ja zum Beispiel nach Mallorca und möchte 20% dazu steuern. Wie mache ich das denn? Wo gebe ich das an?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also man könnte entweder die Green Fare direkt kaufen, die wir anbieten. Da ist quasi 20% Saft und 80% Kompensation mit drin. Oder ich entscheide mich erstmal für den Nurflug und kann dann später über unsere Website zum Beispiel kompensieren. Und da gibt es eine Art Schieberegler, wo ich dann wirklich von links nach rechts schieben kann, wie viel Saft will ich kaufen, wie viel Kompensation will ich dazu haben. Mhm. Also das sind die Möglichkeiten, sage ich mal, gegeben, das auch im Nachhinein noch zu machen. Man kann es sogar während des Fluges machen, wenn man das möchte, weil unser Flynet auf den meisten Maschinen ist das verfügbar, genau. Mhm. Und da bieten wir zum Beispiel so eine Airshow, nennt sich das an, und unter anderem kommt dann weiter unten auch, kompensieren Sie jetzt Ihren Flug, ja, und dann kann man das während des Fluges noch machen, wenn man sagt, ach Mensch, das habe ich mir vorher nicht erlaubt oder habe ich mich nicht getraut oder sowas, dann hat man da noch die Gelegenheit, das zu machen.
Ich glaube, das ist super, um einfach die Aufmerksamkeit dafür auch so ein bisschen bei jedem quasi zu erhöhen. Das macht schon Sinn.
Genau. Und Ronny, du hast gerade das Thema Kompensation angesprochen. Da möchte ich vielleicht auch noch eine kurze Info geben. Denn bei einigen ist ja so, dass in den Köpfen, das ist so ein bisschen Greenwashing, ja, dass da die Airlines ein bisschen schummeln oder mogeln nach dem Motto, ja, da wird so angeblich irgendwo ein Baum gepflanzt. Da sind wir sehr bedacht darauf. Wir arbeiten hier mit Mike Lime zusammen und wir suchen da ganz gezielt nach Projekten, die einen Goldstandard haben. Die sind zertifiziert, denn wir wissen natürlich auch, wenn einmal das Thema Greenwashing aufkommt und es wird nachgewiesen, dass unsere Projekte gar keinen positiven Effekt haben, dann ist das Thema tot bei uns. Das ist hochgradig gefährlich für eine Airline wie die Lufthansa-Gruppe. Deshalb sind wir da 110% darauf bedacht, dass wir nur die Projekte auswählen, die definitiv einen positiven ökologischen Nutzen haben.
Genau. Und welche Projekte habt ihr da so ausgewählt? Was sind das für
Genau, das ist praktisch, das ist ein Portfolio, das ist in mehreren Ländern, ja, zum Beispiel Solarkocher, Windkrafträder werden gebaut, aber neuerdings haben wir auch das Portfolio, das nennt sich Carbon Capture Removal, da arbeiten wir mit der Firma Airbus zusammen. Hier wird CO2 aus der Luft abgezogen und in der Erde praktisch gespeichert. Und das ist direkt messbar und es ist auch direkt wirksam, also nicht zum Beispiel wie jetzt ein Baum, der dann 20 Jahre wachsen muss, um dann nach 20 Jahren x Tonnen CO2 absorbiert zu haben. In die Richtung gehen wir, das ist nicht gerade günstig, aber wie gesagt, wir nehmen das Thema ernst und das machen wir. Und jeder hat Einblick. Ja, wir sind ganz transparent bei den Projekten. Jeder kann das einsehen. Wir können auch so Logins geben unseren Firmenkunden. Die können dann sehen, aha, wie weit ist das Projekt fortgeschritten? Nach dem Motto, seeing is believing. Weil wir wollen eine 100% transparent erreichen, denn dann ist auch der Kunde überzeugt.
Super spannend. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass es neue Flugzeuge gibt, die tatsächlich deutlich umweltfreundlicher sind. Wir haben über alternative Treibstoffe gesprochen. Wir haben über Kompensation gesprochen. Aber gibt es denn auch noch andere Maßnahmen, die man vielleicht in der täglichen Operation irgendwie berücksichtigen kann, dass man zum Beispiel andere Flugrouten wählt oder dass man in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch neue Verfahren innerhalb des Fluges hat, um quasi noch CO2 oder generell Kerosin zu sparen?
Ja, gute Frage, Benny. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also zum Beispiel arbeiten wir ja auch ganz eng zusammen mit den Flughäfen oder mit den Zulieferern am Flughafen. Da wird viel daran gearbeitet, da auch CO2-neutral zu werden. Es gibt jetzt auch schon zum Beispiel erste Pushback-Fahrzeuge, die elektrisch betrieben werden, etc. Ja, gibt es auch. Also
haben die Power?
Die haben die Power, ja. Die müssen auch die Power haben, um ein großes Flugzeug quasi zurückzuschieben. Das wird gemacht. Dann wird natürlich, du hast es angesprochen, wir suchen immer den direkten Weg zum Ziel und fliegen ungern diverse Umwege. Da sprechen wir auch mit der Flugsicherung in Europa bzw. in Deutschland. Wie können wir das optimieren, damit man weniger um die Ecke fliegen muss, sondern direkt
Sind denn Flugrouten heute wirklich von A nach B direkt? Nein, oder? Ich glaube, man hat immer noch bestimmte Korridore oder Routen, die man entlang fliegen muss.
Richtig, ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber kennt ihr die Pläne? Wird es irgendwann möglich sein, direkt von A nach B fliegen zu können?
Glaube, also soweit ich informiert bin, gibt es den Plan über Eurocontrol quasi jetzt alles, zumindest den Himmel über Europa, ich nenne es jetzt mal einheitlich zu gestalten, damit man eben sagen kann, wir nehmen den logischst kürzesten Weg für jedes Flugzeug, was sich bei uns meldet.
Wahnsinn.
Das ist eigentlich das Ziel, aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz da, beziehungsweise nicht wir, sondern die Eurocontrol ist noch nicht ganz da, wo sie hin will.
Absolut, genau, Ronny, so ist es, weil da sprechen halt viele Länder in Europa mit und kennt er ja in der EU, ne?
Ja.
Wenn dann ein Land eben in Veto hebt und dann gibt es da noch keine Lösung.
Genau.
Aber das ist auf jeden Fall, da sind wir dran und da ist auch das Einsparpotenzial sehr hoch. Was wir aber auch machen, ist natürlich an Bord, ja. Genau. Jeder von euch ist sicherlich schon mal geflogen und dann bei einem Langstreckenflug in der Economy, wisst ihr auch, da hat man diese Plastikbecher, mhm, ja, und dann diese Alu-Schalen für das Schäfen. Essen. Genau. Also wir haben auch ein klares Ziel. Wir wollen bis 2030 kein Single Plastic mehr an Bord haben. Mhm. Ja. Das klingt zwar noch, dass es lang hin ist, aber das ist nicht so einfach, denn man braucht natürlich alternative Materialien. Ja. Mhm. Zum Beispiel Glas ist keine Lösung, ja, denn Glas ist schwer, mhm, und Gewicht verbraucht, ja, CO2, Sprit. Ja, das
stimmt.
Ja, das heißt, man muss ja mit innovativen neuen Materialien zusammenarbeiten. Beim Besteck zum Beispiel mit Bambusbesteck. Mhm. Ja, ist ein nachwachsender Rohstoff, der ist leicht. Bei dem Thema Langstrecke Businessklasse, wisst ihr auch, da hat ja der Passagier eine Menüwahl. Er kann immer zwischen drei verschiedenen, mhm, essen. Das ist ja meistens Pasta, Fisch und Fleisch. Und dann natürlich auch der Passagier, der als letztes in der Reihe bedient wird, noch eine Auswahl hat, machen wir so eine Art, das nennt sich Overcatering. Mhm. Circa 25% mehr Mahlzeiten als Passagiere wird geliefert. Mhm. Das heißt, es muss mehr produziert werden, mehr Mahlzeiten, die müssen zubereitet werden und die müssen auch gecatert werden. Auch das ist natürlich Gewicht. So, mhm, da jeder Passagier in der Regel nur eine Mahlzeit isst, auf dem Flug bleiben 25% über bei, mhm, der Landung. Und aus Hygienegründen dürfen wir das nicht irgendwelchen Tafeln geben, sondern das muss vernichtet werden. So, wie, also, können wir das so reduzieren? Und da haben wir auch einen Pilot gerade, dass der Kunde 1 bis 2 Tage vor dem Flugereignis angeschrieben wird per E-Mail: Lieber Kunde, lieber Passagier, du fliegst übermorgen von Frankfurt, mhm, nach Miami. Weißt du schon, auf was du Lust hast? Möchtest du lieber die Pasta, Fisch oder Fleisch? Mhm. So, und wenn wir da eine Antwort bekommen, dann wissen wir schon, dann können wir das Overcatering reduzieren.
Ist ja auch ein toller Service, wenn ich weiß, ja, dass ich quasi mein Gericht, auf das ich Hunger habe, bekomme.
Ja.
Genau, Benni.
Richtig.
Ja. Definitiv. Genau, ja. Und es ist wirklich nicht so, dass man sagt, das ist die Lufthansa, die macht es nur, um eben Kosten zu sparen und weniger produzieren. Nein, es ist wirklich, wir wollen damit nachhaltiger werden. Mhm. Ja, denn es ist klar, Fleisch, das produziert wird und dann am Ende vernichtet wird, ja, das braucht man nicht.
Mhm. Ja. Ja, ist total spannend zu hören, ehrlich gesagt, dass tatsächlich auch an Bord was gemacht wird, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Was mich aber jetzt nochmal interessieren würde, was das Thema Treibstoff angeht, wie genau kann man sich das vorstellen, beziehungsweise warum ist genau SAF die Mutter aller Lösungen?
Das ist eine gute Frage, Svenja. Das werden wir oft gefragt. Nach dem Motto, wenn SAF betankt wird, ja, es wird ja auch, mhm, über die Triebwerke verbrannt und kommt hinten raus und da entsteht CO2. Mhm. Das ist auch so. Aber der ganz große Unterschied ist einfach, SAF wird ja über Sonnenblumen und Raps, ja, ja, hergestellt. Wenn Sonnenblumen und Raps wachsen, entziehen die der Luft CO2. Und wenn jetzt dann dieses alte Speiseöl praktisch in den Treibstofftank kommt und verbrannt wird, dann entsteht auch wieder CO2. Die Summe ist immer null. Und dadurch, dass das praktisch der Raps und die Sonnenblumen 1 oder 2 Jahre vorher praktisch das entzogen wird, kommt nicht mehr CO2 hier in den Umlauf, in unsere Atmosphäre. Aber, mhm, bei normalem Treibstoff, also normales herkömmliches Kerosin, das kommt ja aus der Erde, mhm, was hunderte Millionen von Jahren da gelagert ist. Und das holen wir zusätzlich, mhm, in die Atmosphäre. Und das ist eben der ganz große Unterschied.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zuhörer, um zu verstehen, warum SAF jetzt gerade so eine gute,
ja,
Lösung,
genau,
auch wirklich,
definitiv,
ist.
Ja,
definitiv. Mhm. Genau. Weil das Fatale ist eben, dass wir so viel Erdöl aus der Erde holen, was, ja, wie gesagt, mhm, Millionen Jahren gelagert ist, mhm, was CO2 gebunden hat. Und, mhm, das wird dann komplett noch in die Atmosphäre rausgeblasen. Und das ist das Schädliche.
Mhm. Und Michael, darf ich dann noch kurz nachfragen, weil das interessiert mich jetzt auch nochmal und wahrscheinlich auch die Zuhörer, nehme ich an. Wie werden wir das denn in Zukunft machen? Wir wollen ja mehr SAF vertanken, wenn es jetzt nicht noch eine ganz andere Lösung gibt. Wie produzieren wir das denn, oder nicht wir, aber unsere Zulieferer in Zukunft? Gibt es da Möglichkeiten, das noch anderweitig zu produzieren?
Das ist ein guter Punkt, Ronny. Ja, es ist genauso. Es ist, die Zuhörer werden bestimmt auch sagen, ja, es gibt aber nur eine begrenzte Anzahl von Restaurants oder Kantinen. Mhm. Das ist auch so. Und die Analysten schätzen, dass, wenn man sehr viele Restaurants und Kantinen praktisch abschöpft mit altem Speiseöl, insgesamt für den globalen Luftverkehr ist dann irgendwo eine natürliche Grenze von 11%. Ja, mhm, und das ist auch, was wir sagen in unseren Hubs in Deutschland, dass unser Ziel ist es, im Jahr 2030 circa 11 bis 12% an SAF zu betanken als Beimischung zum normalen Kerosin. Aber Gott sei Dank, es gibt andere Technologien, Ronny, mhm, und zwar, das nennt sich Power to Liquid und Sun to Liquid. Der eine oder andere Zuhörer hat es bestimmt auch schon mal gelesen oder auch gesehen im Fernsehen. Da wird grüner Wasserstoff über Windkraftwerke oder über Solarpanels hergestellt. Da, mhm, sind wir schon beteiligt. Es gibt, mhm, eine Schweizer Firma, die heißt Synhelion. Da haben wir erste Projekte mit denen zusammen gestartet. Da wird Sonnenenergie gebündelt über Spiegel, wird stark erhitzt und dadurch wird grüner Wasserstoff hergestellt. Sonne und Wind sind praktisch unendlich vorhanden. Da gibt es kein natürliches Limit. Das ist definitiv die Zukunft. Und da ist auch die Effizienz praktisch bei 100% CO2-Reduktion. Nicht bei 83% wie bei dem alten oder bei dem jetzigen alten Speiseöl. Das ist die Zukunft. Da setzen wir als Lufthansa-Gruppe definitiv drauf. Das wird die Lösung sein. Einzige Problem, warum bieten wir das unseren Kunden noch nicht an? Das ist skalierbar, aber momentan noch in so kleinen Mengen, das ist einfach sehr, sehr teuer. Ich hatte es vorhin erwähnt, das jetzige biogene SAF ist 3 bis 5 Mal so teuer wie das normale Kerosin. PTL, also Power to Liquid und Sand to Liquid ist ca. 50 Mal so teuer. So das sehr wir das schätzen, aber wir sind das auch realistisch, es wird nur ein Liebhaber bezahlen. Das heißt, wir investieren, dass es skalierbarer wird und dann in großen Mengen, dann wird es günstiger und dann wird das die Technologie sein, über den grünen Wasserstoff, den wir für unsere Flugzeuge einsetzen.
Das heißt, das ist das, wie ihr euch quasi die Zukunft des Fliegens dann auch vorstellt?
Absolut, genau. Ja. Das heißt, die Flugzeuge werden immer effizienter. Und dann mit ganz reinem grünen Wasserstoff, das ist definitiv die Zukunft des Fliegens bei der Lufthansa-Gruppe. Und definitiv ab dem Jahr 2030 werden wir so unterwegs sein.
Nicht schlecht. Und es ist ja tatsächlich so. Klar hört sich die Zahl erstmal relativ weit entfernt an. Aber sind wir mal ehrlich.
Sind nur noch 6 Jahre.
Das ist nicht mehr
absolut.
Ja.
Es geht schnell.
Ja, und das finde ich super. Also.
Ja, man muss auch eins bedenken, Svenja. Die Firma Tesla ist ja der Pionier, ne, im Elektro, ja. Wenn man sich mal die Statistiken in Google anguckt, die haben die ersten Jahre, und zwar einige Jahre, weniger als 10.000 Autos produziert. Die Kurve war auf der X-Achse ganz flach. Und dann kam der Durchbruch. Und das so ähnlich ist bei dem Thema SAF auch. Ja. Irgendwann kommt die Skalierung.
Aber glaubt ihr denn, dass sich vielleicht auch Flugzeuge nochmal generell verändern in weiter Zukunft und dass wir vielleicht auch ganz neue Antriebe haben? Oder ist die Technologie eines modernen Flugzeugs schon so ausgereift, dass man sagt, da ist gar nicht mehr so viel rauszuholen?
Gute Frage, Benny. Es ist so, wir arbeiten natürlich mit, vor allem mit Airbus sehr stark oder sehr eng zusammen. Da gibt es Projekte auf Elektro, aber das bezieht sich aufgrund des Gewichts mehr auf so, wir nennen das Cityhopper.
Kleinere Flugzeuge.
Kleinere Flugzeuge bis maximal 6 Passagiere, um Städte zu verbinden, die nahe zusammenliegen. Ich sage jetzt mal vielleicht Stuttgart, Frankfurt, solche Strecken, 200 Kilometer. Aber längere Strecken für mehrere Passagiere ist es einfach nicht möglich. Da gibt es noch keine Technologie, da reden wir dann über Dekaden.
Okay. Weil manchmal hat man ja so Zukunftsvisionen von Flugzeugen, die dann auch völlig anders aussehen, weil man dann festgestellt hat, dass vielleicht andere Tragflächenkonzepte mehr stimmt. Auftrieb erzeugen oder da gibt es aber aktuell noch nichts in Planung,
sei nichts, Airbus. Nichts, wo ich weiß.
Nee, nicht, dass ich wüsste, weil dann wären wir wahrscheinlich schon in Richtung Star Trek und sonst was unterwegs, aber
es ähnelt dem.
Kann durchaus sein. Also wir wissen nicht, was die Zukunft noch bringt, aber es ist auf jeden Fall, also wird da dran gearbeitet und ich glaube, manchmal hilft auch der Zufall noch, ja, und plötzlich entsteht was ganz Neues. Wir wissen es nicht, aber wir planen auf jeden Fall in diese Richtung, wie der Michael es schon gesagt hat. Und das ist erstmal unsere sichtbare Zukunft.
Ja, dann lassen wir es mal einfach auf uns zukommen und schauen mal, was dann wirklich in der Zukunft passiert und da ist. Super, dann würde ich sagen, zu dem Thema haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich gesprochen. Gibt es denn von eurer Seite generell noch Tipps zum Fliegen und vielleicht auch gerade Tipps zum Fliegen, was die Lufthansa betrifft?
Oh, da fallen mir wahrscheinlich ganz viele ein.
Vielleicht ein, zwei.
Ein, zwei. Es kommt drauf an, wo man hin möchte, sagen wir es mal so. Ein Tipp könnte sein, also wir haben ja auch ein Catering an Bord auf der Kurzstrecke. Ne? Das nennt sich Onboard Delight. Was gibt es da Neues? Man kann das Essen jetzt vorab bestellen. Das ist vielleicht auch so ein Thema, dass man sagt, auch da kann man, wenn man jetzt etwas bewusster unterwegs sein möchte, bestellt man sich das Essen vorab und hat dann auch mit Sicherheit sein Wunschessen an Bord und wir catern dann auch nicht unnötig, ne? Zu viel, zu wenig, wobei zu wenig wäre dann auch kein Problem, aber für die Gäste wahrscheinlich. Also sowas, das kann man machen, das geht bei uns auf der Website, kann man Onboard Delight vorab bestellen. Kann wird auch demnächst auf weiteren Flügen angeboten.
Kann ich auch nur empfehlen, ist sehr, sehr lecker.
Schön, das freut mich.
Sprichst aus Erfahrung.
Ja.
Vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite, um vielleicht auch den Geldbeutel zu entlasten. Wir haben jetzt viele neue Strecken aufgelegt und meistens ist es so, die neuen Strecken müssen erstmal bekannt werden.
Stimmt.
Wenn man da schnell im Internet guckt, kriegt man meistens ein sehr günstiges Ticket und da sind sehr tolle Strecken dabei.
Das ist auch ein sehr guter Tipp. Dann erstmal danke für die ganzen Ausführungen.
Vielen, vielen Dank.
Ja, wir haben immer noch so eine kleine Schlusskategorie. Und zwar ist die Frage, Was ist euer bestes, schönstes oder skurrilstes Reiseerlebnis, was ihr bisher hattet?
Mein skurrilstes, das ist schon viele Jahre her. Da sind wir nach Port Moresby geflogen mit unseren Kindern, also nach Papua-Neuguinea. Da waren unsere Kinder noch klein.
Cool, ne?
Und ich hatte immer erzählt, in Papua-Neuguinea, da gibt es noch Kannibalen. Mhm. Ja, und dann war es dann eben so an Bord. Da sind wir auch mit Air Niugini, das ist die lokale Fluggesellschaft. Mhm. Und dann hatte dann unser jüngster Sohn immer Angst. Er wollte dann nicht schlafen, weil er dann Angst hat, dass eben die Flugbegleiterin ihn dann aufisst.
Oh nein! Oh je, ja, Kindergedanken halt, ne?
Eben, ja. Ich habe dann danach erst gemerkt, oh, es war wahrscheinlich doch nicht so gut, sowas zu sagen, dass es Kannibalen sind.
Oh je. Aber das ist eine schöne Anekdote, ja. Danke.
Ja, ich habe auch eine Anekdote, und zwar geht es da um ein besonderes Flugziel. Mhm. Das ist auch schon eine Weile her, aber vielleicht kann der ein oder andere das mal recherchieren. Es geht nämlich um den hellischen Kometen, der alle, ich glaube, 70 bis 80 Jahre an der Erde vorbeizieht, mhm, und den man dann auch sehen kann.
Wow.
Und wir hatten einen Flug, es war ein Charterflug, da stand dann auf dem Ticket München, hellischer Komet München.
Cool.
Und wir sind eigentlich nur in Anführungsstrichen eben nach oben geflogen, mhm, haben dann die Lichter ausgemacht. Dann hat ein Sternwart die Regie übernommen, mhm, und hat uns erzählt, was wir jetzt sehen. Rechts, wenn wir aus dem Fenster schauen, links, wenn wir aus dem Fenster schauen.
Schön.
Dann hat die Maschine gedreht.
Wow.
Und wir sind wieder gelandet. Es war wirklich ein fantastisches Erlebnis.
Vor allem auch so besonders, ne, weil das halt einfach auch so selten ist.
Genau, das ist sehr selten. Und
schön,
man munkelt, es sei dieser Stern, der damals über Bethlehem war, als der immer wieder vorbeizieht.
So, nicht schlecht.
Vielleicht war es so.
Once in a lifetime dann.
Genau.
Definitiv, ja.
Ja, war wirklich toll.
Ach, schön. Ja, und mit den kleinen Erinnerungen würde ich sagen, machen wir die Podcast-Folge jetzt auch zu. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt rund um das Thema nachhaltiges Reisen und Fliegen oder vielleicht auch Lufthansa, dann schreibt uns gerne an podcast@dertour-reisebüro.de. Da klären wir dann gerne im Nachgang nochmal alles ab und helfen euch dann auch bei möglichen Anliegen. Und generell auch alle weiteren Infos wie unsere Social-Media-Kanäle oder auch die Website, die findet ihr so wie immer in der Episodenbeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und falls dem so ist, freuen wir uns natürlich auch immer über eine positive Bewertung des Podcasts. Und last but not least, lieber Ronny, lieber Michael, auch an euch noch ein ganz, ganz liebes Dankeschön, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr euer Expertenwissen quasi sowohl mit uns als auch mit allen Zuhörern geteilt habt. Dankeschön dafür.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und es war es auch ein Vergnügen.
Danke.
Alles
euch.
Klar, und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.